Okay. Gut. Muss ich das jetzt in der Hand halten oder kann ich das jetzt?
Du kannst damit machen, was du möchtest. Hauptsache, es ist irgendwo in der Nähe von deinem Gesicht.
Da will gerade keiner sein, in der Nähe von meinem Gesicht. Ich weiß nicht, wie es der toten Katze geht, aber das sollte jetzt gerade im besten Fall keiner sein. Das wird sich jetzt auch ganz fantastisch anhören auf der.
Ist okay, ich schneide manchmal den Anfang von diesen wunderbaren Gesprächen.
Was? Leicht. Aber das ist doch so spannend, wie wir uns hier so kurz einrichten.
Vielleicht für dich, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Oh, jetzt komm, sag doch mal was dazu. Das ist,
manchmal kann das nervig sein. Ich weiß es nicht.
Meinst du?
Ich versuche das irgendwie
unterhaltsam zu gestalten.
Ja.
Sind wir nicht unterhaltsam genug, Raphael?
Nein.
Nein. Okay.
Sind wir nicht.
Okay, if you say so, dann versuchen wir es jede Woche erneut und diese Woche auch.
Ausgezeichnet.
Oder?
Man kann es nur versuchen.
Genau.
Ich hole mir noch ein Wasser, aber fang doch schon mal an, unseren Mitmenschen hier
kurz zu erzählen, worum es geht.
Erzählen.
Wir haben Challengers gesehen neulich. Also genauer gesagt hat Raphael in der Sneak gesehen und ich habe ihn mit einer Freundin 2 Tage später in der Preview gesehen.
Mhm.
Ich habe dann freundlicherweise das Kino verlassen, um nicht den Film.
Unfreundlich für mich, aber freundlich für alle anderen.
Für alle anderen. genau, und da war der Käse.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Bei Challengers geht es um den neuen Film von Luca Guadagnino. Und,
wunderbar. Perfekt.
War das richtig?
Ja, genau so haben das
Guadagnino,
okay. Zendaya und die anderen beiden auch im Interview gerade gesagt.
Genau, den kennen wir schon von zum Beispiel Call Me By Your Name, Bones and All und Suspiria, der Neuverfilmung. Und Challengers ist erschienen am 25. April in Deutschland mit ordentlich Verzögerung. Also auch der Original-Release war eigentlich für 23 angedacht.
Aber wegen den Streiks und so?
Hat alles nicht so funktioniert, genau. Okay. Dementsprechend, also er ist ein Jahr, vor einem Jahr ist er fertiggestellt worden und jetzt kommt er halt gerade
so
in die Kinos. Genau. Hatte ein Budget von 55 Millionen US-Dollar und hat bisher eine halbe Woche im Kino 25 Millionen US-Dollar eingenommen. Genau. Es geht um. Soll ich das einfach mal erzählen oder möchtest du das erzählen?
Nein,
okay. Worum geht es? Wer den Trailer schon gesehen hat, weiß, es geht um Tennis und um ein Liebesdreieck, wie es so schön heißt. Love Triangle.
Ich war tatsächlich bei der Übersetzung, aber ich war nicht ganz sicher, ob das Love Triangle, ob das Liebesdreieck heißt oder anders.
Ach so, wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzt?
Ja, ja, weil ich habe das dann so, halt, in meinen Interviews sind die halt sprechen die halt auch darüber und dann sagen die halt Love Triangle und ich schreibe dann meine Notizen auf Deutsch direkt, damit ich jetzt hier nicht diese Transferleistung
mach
machen muss.
Mache ich auch mittlerweile, ja.
Habe aber den Begriff Liebesdreieck nicht gehabt und deswegen steht bei mir noch Love Triangle.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, also man kann das wahrscheinlich sagen, weil die Leute verstehen es wahrscheinlich, aber ich glaube, Love Triangle ist der Common Term. Entschuldigung. Der üblichere Begriff.
Okay.
Aber heißt es nicht Dreiecksbeziehung dann?
Siehste?
So eher, ne?
Das Dreiecksbeziehung. Klingt eher schon nach einem deutschen Begriff, der ja,
es ist
nicht
auch,
einfach...
Es ist auch einfach nur ein Drittel so schön wie Love Triangle
klingt. Dreiecksbeziehung?
Ja. Ist vielleicht auch gar nicht so blöd, wenn wir das jetzt so bezeichnen, weil es ja jetzt nicht nur um Liebe geht.
Exakt.
Deshalb ist es geht eigentlich um die Dreiecksbeziehung zwischen diesen drei Charakteren. Und diese drei Charaktere sind in erster Linie Tashi. Das ist eine sehr, sehr ehemals sehr erfolgreiche Tennisspielerin, die sich leider dann verletzt und dann leider nicht ihre Karriere fortsetzen kann. Dann gibt es ihren Mann Art, der mittlerweile ein relativ erfolgreicher Spieler ist, auch ziemlich groß im Game. Ein richtiger Grand Slam Champion, also hat viel geschafft, viel erreicht und sie ist wahrscheinlich auch, also er ist so weit gekommen, weil sie ihn trainiert. Und dann gibt es da im Endeffekt noch den Patrick, mit dem dem der Art früher befreundet war, die haben zusammen gespielt, auch im Doppel und haben sich dann halt auseinanderbewegt, weil Art halt erfolgreich wurde mit Tashi an seiner Seite und Patrick nicht so. Art hat so eine kleine Pechsträhne, das läuft nicht so gut bei dem. Nicht nur die Ehe ist irgendwie ein bisschen angerüttelt, sondern auch seine Karriere. Er hat eigentlich auch nicht mehr so richtig Bock, wenn man ehrlich ist. Und
er wird auch schon alt im Tennis-Jargon.
Genau.
So Mitte 30, Ende 30, was der da
genau,
so, glaube ich, ist.
Genau, wie in vielen Sportarten ist irgendwann, bist du einfach körperlich auch nicht mehr so leistungsstark. Ja. Genau, und 31.
Ja, eben. Aber.
Ja, ist halt so. Und manche spielen ja auch noch länger, ne? Also das,
ja,
aber
Roger
das ist,
Federer zum Beispiel, aber ja, in dem Beispiel.
Genau, ist schon, also man ist dann schon.
Ja? Am Ende der Karriere.
Genau, und zumindest in dem hochperformanten Segment, sagen wir es mal so. Und auf jeden Fall ist es so, dass, wie gesagt, diese Pechsträhne scheint irgendwie ein bisschen schwieriger zu sein. Und Tashi meldet ihn dafür dann an einem Challenger-Turnier an, was im Endeffekt eigentlich gar nicht seine Liga ist. Es ist nämlich die niedrigste Turnierstufe im Profisegment, wo du quasi als Aufstrebender dich dann mit Profis messen kannst. Und genau, um ihn halt so ein bisschen zu locken. Und genau, macht sich halt dann nicht nur zunutze, dass er als sehr erfolgreicher Spieler sich mit anderen challenged, die noch nicht so auf seinem Level sind eventuell, aber sehr aufstrebend sind, sehr ehrgeizig sind, sondern da kommt dann auch plötzlich noch der Patrick wieder ins Spiel. Und wir lernen relativ früh, und das sieht man auch im Trailer, dass es da, bevor Art und Tashi verheiratet sind oder ein Paar wurden, gab es halt auch noch Patrick. Und da gab es eine kleine, in diesem Fall wirklich, Love-Triangle-Geschichte. Denn die hatten alle mal so ein bisschen miteinander was am Laufen. Genau. Und das versucht Tashi so ein bisschen zu nutzen, diesen persönlichen Ehrgeiz damit einzubringen, um so ein bisschen das Ego ihres Mannes erstmal ein bisschen zu gefährden und damit im besten Fall natürlich aufzubauen. Und das ist im Endeffekt der Lauf, den dieser Film nimmt. Ob das erfolgreich ist oder nicht, das lassen wir mal erstmal außen vor. Aber das ist der Rahmen, um den es sich handelt.
Ausgezeichnet. Rivalitäten.
Nicht nur im Spiel, sondern auch in der
Liebe. Genau, nicht nur im Spiel, auch in der Liebe.
Oder können wir ausnahmsweise mal wieder eine schöne Tagline zu schreiben.
Fabelhaft, da kann es ja richtig kreativ werden. Diese Tour oder eine diese Tennistour auf der Art ist, nennt sich oder ist kurz oder ich weiß nicht, ob es so der ganze Begriff ist oder ob das eine Abkürzung ist, aber es steht für ATP. Und wer jetzt gerade aufgepasst hat.
Das ist die Association.
Genau, Association Tennis irgendwas, ne? Mhm. Und wer gerade aufgepasst hat, was Anne-Sophie alle Charaktere genannt hat, A, Art, T, Tasha, P, Patrick.
Mhm. Genau.
Coincidence? I doubt it.
Probably not. Also the Association of Tennis Professionals. Nee. Also das ist wie die FIFA unter den Tennisleuten.
So ist es nämlich.
Genau. Oh, ja. Zendaya war hier auch als Produzentin im Raume, also hat sich da auch mit bemüht, die Produktion zum Laufen zu bringen. Und da natürlich eine Sportart im Spiel ist, mussten sie sich natürlich auch ein bisschen vorbereiten. Wäre jetzt mal interessant, natürlich von den richtigen Tennisspielern zu wissen, wie doll man sieht, dass es keine Profis sind.
Eine Person hat in einem Interview Mike Feist, der den Art spielt, sehr gelobt, dass seine Tennis-Performance richtig gut und richtig professionell aussah. Und es war sehr süß, weil Zendaya und, wie heißt der dritte junge Mann?
Josh O'Connor
neben ihm saßen und er so ein bisschen geblusht hat, so nach dem Motto, wir waren alle ziemlich gut und wir haben ja alle gearbeitet, aber er ist sich schon dessen bewusst, dass er nochmal 6 Wochen on top zu dem Bootcamp, was sie da eh schon hatten, an Zeit investiert hat, um das gut aussehen zu lassen.
Muss er auch, weil er ist ja im Endeffekt derjenige, der erfolgreich ist im Game. Also bei ihm muss das halt auch einigermaßen so aussehen oder zumindest einigermaßen glaubbar.
Und scheinbar hat eine echte Tennisspielerin zu ihm gesagt, das sieht gut aus.
gut.
Das ist doch schon mal ein sehr gutes Kompliment.
Also Zendaya hat auf jeden Fall mit Brad Gilbert trainiert, der halt auch mehrfach Grand Slam-Gewinner ist, mehrfach 25 Mal. Und 3 Monate lang hat sie trainiert, weil sie hat natürlich auch Szenen, wo sie noch spielt, bis sie ihren Unfall hat. Wo ich übrigens wirklich Augen und Ohren zugehalten habe, weil ich fand das schon im Trailer so eklig. Ja. Wie man hört, wie alles reißt.
War schon krass, ne? Auch gerade das Sounddesign.
Ja, ich weiß es nicht, weil ich habe mir Augen und Ohren zugehalten von der You Tell Me.
Ja, ich fand es visuell, also ich habe dann wirklich einmal so, nicht zittern, aber so einmal so zusammengezogen, als ich das gesehen habe, weil die Knie wird dann nochmal in einer Aufnahme. Also das ist ein Moment, wo man wirklich Augen und Ohren zumachen sollte, wenn man das nicht sehen möchte.
Ich mag das nicht sehen.
Ich kann ja wirklich ist ähnlich wie bei Fingernägeln, wenn die ganz nah dran sind und dann, du weißt schon, gleich passiert irgendwas und dann macht man auch am besten
die Hände vors Gesicht. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Bitte. Also sie wurden trainiert.
Ja.
Und anscheinend auch so gut, dass es zumindest einigermaßen glaubwürdig ist, dass da jemand auf sehr hohem Niveau spielt. Wird natürlich auch immer interessant gecuttet, ne? Dass das alles natürlich noch ein bisschen kraftvoller, ein bisschen stärker,
und
ein bisschen eleganter aussieht.
Ich kann die Magie wegnehmen ein bisschen, also nicht komplett, aber der Ball ist nicht immer da, Freunde. Das ist CGI manchmal und sehr oft sogar. Von daher, die machen diese Movements, die Schwingungen weil, und alles, aber wie gesagt, die Magie dahinter ist, dass da ein computergenerierter Ball hin und her fliegt oftmals. Sorry!
Ja, aber
not sorry.
Ist natürlich das. Also im Endeffekt geht es ja auch gar nicht so zwangsläufig immer um den Drall oder um die Kraft, sondern halt um die Direction, die du wählst. Und das kannst du nun mal, das lernst du ja über Jahrzehnte im Zweifel, wie du den Ball so kontrollierst, wie du ihn haben willst. Exakt. Und das ist, glaube ich, ein bisschen viel verlangt, dass man das hinkriegt.
Weil dann wären dann wesentlich mehrere Cuts und das wäre dann
ja,
ganz...
Ja, du kannst es ja gar nicht choreografieren so richtig. Dann
das ja, dann wird das ganz schwierig, das irgendwie in eine schöne, stringente Storyline zu erzählen, wenn man jedes Mal irgendwie hin und her cutten muss, nur damit man genau diese professionelle Art vom Tennisspiel einfangen möchte. Und, oder du hast halt Doubles, ne, dass da halt wirklich Handdoubles, das hat man ja aus den 80ern, 90ern und ja. So, wenn du da halt ganz drauf achtest oder nicht mal groß achten musst. Manchmal sind die Stunt-Doubles von der Körperphysik gar nicht mal so nah dran wie die Schauspieler, die sie doublen.
Das haben sie später dann besser gemacht mittlerweile.
Und da sieht man dann so, wenn jemand irgendwie eine Treppe runterfliegt und dann siehst du halt, oder bei Kevin allein zu Hause, ist so schön, er ist ein kleiner Junge, ne? Mhm. Und dann diese eine Szene, wo er von einem Haus zum Baumhaus, dann ist er halt ein kleiner Mann, ein kleinerer Mann, der da halt einmal durchschwingt. Beim ersten Mal fällt das natürlich nicht auf, und aber wenn man dann drauf achtet.
Nee. Das ist ja immer so.
Hier war es computergenerierte Bälle, was tatsächlich sehr lustig ist, weil wer sich ein bisschen damit auskennt, bei CGI und beim Schauspiel, oftmals hat man ja, wenn man gegen jemanden spielt oder mit jemandem spielt und das ist CGI-Charakter, ist da ein Tennisball als Augenobjekt, dass man, damit man den weiß, okay, da muss ich hingucken. Mhm. Und jetzt Plot-Twist, in diesem Film ist das Augenobjekt, der Tennisball, nicht mal vorhanden, weil der wird halt nachts generiert.
Also, der wird nachts generiert. Ja, du musst ja dann, hast dann im Endeffekt die Performance, wie du halt läufst übers Feld, wo du, ne, also es ist halt wirklich wahrscheinlich wie eine Choreo.
Total. Da gibt es auch sehr schöne Szenen, wie eine echte Professionelle oder der Trainer, mit dem, den du gerade gesagt hast, neben Zendaya genau diese gleiche Choreo oder diesen einen Move macht und sie das halt komplett 100% nachahmt.
Genau.
Also einfach lernt.
Genau. Er war auch grundsätzlich als Berater für das Set mit dabei. Also das ist halt auch alles zumindest in der Ausführung der Bewegung.
Mhm. Authentisch aussieht.
Gut aussieht, ja. Genau. Mhm. Ansonsten ist ja immer ganz spannend. Du hast jetzt gerade schon die Darsteller genannt, die da involviert sind. Neben Zendaya. Da gab es natürlich noch ein paar andere im Casting-Bereich.
Mhm.
Und zwar... würden die irgendwie vermehrt immer zusammen genannt, Austin Butler und Timothy Chalamet für Art, also für Zendayas Mann, waren beide im Gespräch.
Ach so.
Und für Patrick, Dominic Fike, Jacob Elordi und Austin Abrams. Dominic Fike und Austin Abrams, beide von Euphoria übrigens. Jacob Elordi auch, aber weil der sagt uns ja noch was, aber die beiden anderen auch aus dem Euphoria-Cast. Mhm. Fand ich irgendwie ganz interessant, dass sie da offensichtlich sich auch ein bisschen bedient haben an bestehenden Chemistry-Tests, die es ja offensichtlich auch im Rahmen von Euphoria so ein bisschen gab. Man konnte man die Darsteller ja schon mal zusammen sehen. In dem Fall halt Zendaya in einer ganz anderen Rolle mit diesen drei Leuten. Ist natürlich schön, dass Jacob Elordi es nicht geworden ist, aufgrund von vorangehenden Beziehungen, die sie miteinander haben. Vielleicht immer ganz schön, wenn nicht der Ex-Freund den Love Interest in dem Film spielt, der so ein bisschen da, naja.
Und dazu, dass Zendaya ja auch hier Produzentin war und Euphoria ja so ein großes Ding ist, da durfte sie oder konnte sie natürlich auch ganz easy dann auch die Intimitätskoordination und so mitbringen, also diese Leute, mit denen sie schon damals zusammengearbeitet hat und auch schon weiß, wie man mit denen zusammenarbeitet, die waren auch hier am Set und die hat sie dann auch mitgebracht. Auch ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, ob der auch bei Euphoria war, aber der die Person, die beim Tennis die Punkte und also der Referee, die Regeln und auch die Ansprache macht am Anfang.
Schiri.
Ja, ich weiß nicht, ob es der Schiri ist direkt. Also ja, der sorgt dafür, dass der sitzt ja auf diesem erhöhten Stuhl und macht auch so ein paar kleine Ansagen. Und das ist scheinbar ein sehr guter Freund von Zendaya. Und der macht auch einen sehr guten Job am Anfang, uns in diese Welt reinzubringen.
Okay. Gut. Hier übrigens beide absolut keine Tennisprofis, ne?
Nee, total.
Nur am Rand erwähnt. Ich kenne nur die Tennis-Nostalgie, weil das ist eine der ersten Erinnerungen mit meinem Papa. Mhm. Weil der hat Tennis gespielt. Kann er nicht mehr. Kann er leider nicht mehr. Aber Sommer auf dem Tennisplatz waren wir ziemlich viel mit ihm. Und deshalb diese Nostalgie, die ja bei Luca Guadagninos, Guadagninos Film immer ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern sehr präsent ist, die finde ich, merkt man hier auch wieder ganz fantastisch und kitzelt natürlich wieder ein bisschen im Sommer-Feeling bei mir irgendwie los, was ganz schön war. Und genau. Das ist natürlich eine Stärke im Film, finde ich, wenn du so einen richtigen kleinen emotionalen Flashback hast an etwas, was eigentlich gar nicht so vordergründig ist. Also, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber dafür, dass es eigentlich nur ganz kurze Zeit so ein bisschen diese Rückblick oder Rückblenden sind, ist es eigentlich relativ präsent.
Ja.
Diese kurze Begegnung, die sie mal hatten.
Und das macht er halt, also er und natürlich auch der Cinematograph super, weil du hast die ganze Zeit dieses nostalgische Gefühl. Und ich hatte auch immer als Teenager, sind wir auf die Tennisplätze gegangen, weil Freunde von mir Mitglieder waren und dann in ihrer Freizeit gespielt haben. Und ich das zwar nicht gemacht habe, aber dann mit denen halt spielen konnte. Mhm. Und das war halt auch so schön im Sommer, ne, wenn es schönes Wetter ist, einmal den Platz abziehen und ein bisschen
immer
spielen.
Immer genau dieses Blatt, den Staub, wovon du den
und
Platz
abziehst. Den Sand und so, weil wir auch mal auf diesen Rotsandplätzen gespielt haben.
Tut schön weh, wenn man hinfällt.
Ja, das stimmt. Und das passt halt auch so schön bei Luca, weil der bringt irgendwie dieses Gefühl super schön hoch. Mhm. Also auch wenn man das wahrscheinlich nicht so doll hatte, aber irgendwie schwingt das wirklich den ganzen Film über mit und in all seinen Filmen bisher, fand ich.
Vielen zumindest.
Ja, Suspiria vielleicht jetzt nicht, aber.
Es ist sein Vibe irgendwie auch, ne?
Ja.
Genau. Geschrieben wurde das Ganze übrigens, hast du das auch rausgefunden? Geschrieben wurde das von Justin...
Da wollte ich dich nämlich fragen, was haben...
Kurizkis?
Ja.
Kurizkis? Justin?
Justin Kurizkis.
Genau, das ist sein Regiedebüt. Sein Drehbuchdebüt. Mhm. Das ist der Ehemann von Celine Song und die kennen wir von Past Lives.
Wollte ich nämlich fragen, was haben Past Lives und Challenger gemeinsam?
Genau. Aber er hat ja, also genau, naja, eigentlich ja nichts. Eigentlich haben sie ja nichts gemeinsam.
Mit dem Ehepartner.
Ja, aber das ist ja keine Gemeinsamkeit.
Und ein Love Triangle.
Da
ist nämlich das Wort Love Triangle bei mir gelandet, weil
nun habe ich es.
Okay. Celine Song ihr Film Past Lives ja auch halb autobiografisch geschrieben hat. Und wie du schon sagst, ist ihr Ehemann Justin.
Das sind das Love Triangle.
Schreibt er jetzt diesen Film.
Ja, und
Schrieb. Ich kann Deutsch schreiben.
Das ist okay. Anscheinend lief das ganz gut mit dem Drehbuchschreiben für den Justin. Denn er hat schon zwei neue Produktionen.
Läuft bei ihm.
In der Pre-Production, glaube ich. Und eine davon ist auch mit Guadagnino wieder, die da heißt Queer. Und wie der Name schon vermuten lässt, ist es wieder eine eher homoerotische Geschichte mit Danny Craig und Jason Schwartzman in den Hauptrollen. Können wir uns auch drauf freuen. Ist in the works.
Gut zu wissen.
Nicht wahr?
Ich habe nämlich den Namen oder das Wort Queer in meiner Recherche auch gesehen, dass das ein nächstes Projekt wird und habe mich da jetzt aber nicht weiter mit beschäftigt, weil ich habe es nur gesehen bei Trent Reznor und Atticus Ross, die ja natürlich hier den Soundtrack abgeliefert haben und ich möchte sagen, wirklich abgeliefert haben. Ich war die ganze Zeit geil, mega gute Feeling, Soundtrack super gut. Wem jetzt diese beiden nichts sagen? Nine Inch Nails, Social Network, Bones and All, auch ein Luca, auch eine Luca-Produktion und diverse andere Filme und auch Songs. Ja, also wirklich krasse Soundtracks und das bringt halt auch nochmal das ganze Gefühl mit rein, also wie dieses Feeling ist. Und ich hatte die ganze Zeit dieses Social Network-Feeling von Anfang bis Ende.
Also ja, das ist mal so ein bisschen 80s Synthesizer, Elektro-Vibe, ja. Ne, so ein bisschen.
Definitiv. Und natürlich auch diesen krassen Upbeat. Also es ist wirklich ein sehr, finde ich, irgendwie im Sound sehr positiver. Also sehr energetischer und positiver Sound für mich. Also
das energetisch ist, schon. Positiv weiß ich nicht, aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
Weiß nicht, ob ich das, weil es ist halt nicht so melodisch.
Nee. Ne? Aber ja, keine Ahnung.
Und ich finde, Uplifting kommt immer mit einer melodischen Richtung.
Ja, für mich ist das sehr subjektiv, ich finde das sehr positiv von daher.
Mhm. Aber ich weiß, und Moll, aber das ist ja in Ordnung, wenn das sich so anfühlt. Ich finde, es ist sehr neutral, aber es ist sehr, was du dadurch erzeugen kannst, ganz toll, ist ein Tempo.
Oh yes.
So ein Tempo-Vibe, so ein Gefühl dafür kriegst du und damit kannst du ganz toll Spannung halt aufbauen.
Das machen die sehr gut.
Und das klappt wirklich sehr, sehr schön, würde ich zustimmen. Das sehe ich auch so. Genau. Ja, aber ich finde, dass das insgesamt auch visuell und also vom ganzen Seh- und Hörerfahrung sehr sauber und sehr rund ist, der Film grundsätzlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber.
Sehr rund, ja. Ist ja auch ein Tennisball drin.
Oh Gott. Wie hat es dir denn grundsätzlich gefallen?
You're welcome. Da bin ich noch nicht an, Sophie. Da bin
du
ich
bist
noch
nicht.
Bei
du bist
weitem noch nicht.
Okay, um Gottes Willen. Dann erzähl mir noch ein bisschen mehr. Erzähl mir noch ein bisschen mehr. Ich habe bestimmt eine Meinung.
Ja, nee, da bin ich auch gleich. Also ich wollte nur noch einen tatsächlich interessanten Fakt für mich persönlich reinwerfen. Mike Feist, der den Art Donaldson hier gespielt hat, spielte nicht nur ein sehr gutes Tennismatch, der hat auch eine sehr fantastische Stimme.
Oha.
Wusstest du das?
Nein.
Denn er war bei dem Original Broadway von Dear Evan Hansen dabei und er spielte den Connor Murphy, also den Counterpart oder den besten Slash-Freund zum Evan Hansen. Und ich kenne halt seine Stimme halt dadurch, dass ich halt dieses Broadway-Musical, die Aufnahme ständig gehört habe. Und vor einem Jahr oder zwei Jahren habe ich Dear Evan Hansen auch dann in New York am Broadway gesehen. Leider dann nicht mehr mit dem Originalcast, weil das war 2018, als er noch in der Rolle war. Und wir werden ihn bald wiedersehen. Wir werden Mike Feist bald wiedersehen im Film The Bike Riders neben Austin Butler und Tom Hardy.
Das läuft bei ihm.
Busy Bee.
Nice.
Nee, das fand ich ganz interessant, weil mir hat sein Gesicht irgendwas gesagt.
Aber nicht so richtig.
Weil er immer so ein bisschen im Hintergrund ist bei anderen Filmen. Bei Bike Riders ist jetzt auch nicht die Hauptrolle.
West Side Story spielt er noch.
West Side Story hat er auch eine relativ prominente Rolle, aber ich mag, ich mag West Side Story ja nicht, von daher. Ich habe den zwar gesehen, das Original und auch das Remake von Steven Spielberg.
Ja.
Aber weil die Songs halt bei mir nicht ankommen, war ich halt auch nicht
interested. Okay.
Ja, nee, aber jetzt zurück zu deiner Frage. Wie fand ich den Film? Was hast du gesagt?
Ja, wie ist so dein allgemeines Feedback? Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen? Du musst Leute ins Kino schicken. Ganz kurz am Rande erwähnt, hat das bei Letterboxd eine 4.2-Bewertung, also ziemlich gut.
Ja.
Und ist auch, glaube ich, bei IMDb bei 8.7, was gleichwertig ist wie Call Me By Your Name.
Sehr weit oben.
Soweit ich weiß.
Sehr weit oben. Auch von einigen Kritikern und anderen Leuten, denen ich auf Letterboxd folge, gehört, dass es bisher der beste Film des Jahres ist und auch schwer zu toppen sein wird von den Meinungen. Fand ich jetzt, würde ich jetzt nicht ganz mega dahinter stehen, aber ich fand den super toll. Der hat richtig Spaß gemacht, wie schon gesagt. Der Soundtrack, das Visuelle und auch alle drei, die geschauspielert haben, waren wirklich gut und die Story ist cool, das nostalgische Feeling kommt drüber. Also wie bei Call Me By Your Name damals, hat er einfach Spaß gemacht und einen so schön abgeholt. Mhm. Und dass man, und auch jetzt noch mit der Tennis-Story dahinter, eigentlich auch ganz spannend. Ich denke, das würde jetzt nicht so gut funktionieren mit Basketball oder Baseball oder so. Also Tennis ist da schon ein sehr gutes Medium,
ja, dieses Hin und Her,
eins gegen eins.
Auch wieder sehr modern, ne? Also das ist natürlich auch gerade wieder so ein bisschen up and coming. Und also rollen jetzt bestimmt ein paar die Augen, aber es ist gerade
up and coming.
Naja, es ist halt gerade auch wieder ein bisschen präsenter. Also ich habe das Gefühl, es gibt immer so Hochs und Tiefs von Sportarten. Und Tennis scheint jetzt gerade wieder relativ beliebt zu sein. Würde ich jetzt so ganz banal.
Funktioniert auf jeden Fall sehr gut, was wir sprechen ja hier von einer Dreiecksbeziehung oder von auch viel Rivalität und Neid und Liebe und Tennis, zumindest basierend auf das Interview, was ich mir jetzt angeguckt habe, ist ein sehr einsames Spiel, weil du halt im Spiel selber auf deiner Seite bist und ja, du hast ein Team dahinter, du hast Leute, die dich natürlich auf das trainieren und so weiter, aber im Endeffekt bist du die Person, die performen muss und in dieses Mindset reingehen muss. Und das fand ich sehr interessant, wie das beschrieben wurde mit das Match mit deinem Gegenüber, was einerseits für manche ein feindliches sein kann, für andererseits ein freundliches sein kann. Und diese ganzen Emotionen, die bedient Luca, da bedient sich Luca hier dran und zieht Parallelen zwischen dem Sport und dieser Beziehung und nimmt natürlich das, was das Skript ihm von Justin noch gibt, finde ich. Und das kommt, finde ich, alles super gut rüber und es hat super viel Spaß gemacht, den zu gucken. Deswegen, ich würde jeden reinschicken, Challenges zu gucken. Der ist ab jetzt im Kino. Super schöner Sommerfilm.
Raphael macht ja gerade hier Gänsefüßchen visuell. Das kann man jetzt leider natürlich nicht sehen. Aber
wir nehmen das hier nicht auf.
Sommerfilm.
Er verpasst ganz schön viel.
Ja. Ich glaube, was ganz spannend ist an der ganzen Sache grundsätzlich, ist, dass bei Tennis geht es natürlich auch, ich als Laie sage das jetzt einfach so, geht es natürlich auch immer gerade, wie du sagst, auch so ein bisschen um das Mindset. Ne? Du spielst gegeneinander, du kannst den ersten Satz verlieren, den zweiten Satz gewinnen und dann ist es halt, kommt es halt auf den dritten an und da kann sich halt alles noch irgendwie umgestalten. So, das ist halt schon relativ psychologisch an vielen Stellen, glaube ich.
Strategisch auch, ja.
Ja, das weiß ich gerade nicht, ob es so strategisch ist, aber es ist, glaube ich, es kann psychologisch sehr anspruchsvoll sein, weil es natürlich dann relativ lange auch unausgewogen sein kann. Und dann nimmt es halt dann doch ordentlich an Dynamik auf. Und entweder du bleibst halt cool oder du drehst halt durch. Und deshalb ist das so spannend, dass dieses Emotionale dann auch verstärkt wird durch diese Liebesgeschichte, die dazwischen klemmt, wo halt die unterschiedlichen Bindungen oder früheren Bindungen so ein bisschen ausgegraben werden, um da halt den Druck zu erhöhen, der ja eh schon gegeben ist. Und dann ist es so ein bisschen make it or break it. Mhm. Und wir wissen, es sind auch ein paar Tennisschläger am Set zerbrochen worden.
Ja.
Sieht man ja auch alle Nasen lang immer wieder mal, wie dann einmal die Wut irgendwo natürlich am schnellsten den Weg durch den Schläger auf den Boden findet. Und das ist natürlich auch ganz interessant ausbalanciert, diese zwei Charaktere. Der eine hat es geschafft, der andere nicht. Der andere zerbricht da gerade dran. Und dann wird es quasi nochmal gechallenged an einem Wendepunkt, einem eventuellen Wendepunkt im Leben. Also wenn man sich da so die ganzen Fäden anschaut, die zusammenlaufen, ist das schon wieder auf vielen Ebenen sehr schön gelöst. Und das mag ich ja dann auch ganz gerne. Ja. Weißt du, wenn es halt dann, also ich mag schön, wenn es halt sehr lose ist, aber ich mag das auch gerne, wenn alles sich sehr schön ineinander reinwebt und Sinn ergibt und beisammen bleibt. Und das ist dann halt auch gute Drehbucharbeit, finde ich, weil dann ergibt dieses Konzept des Love Triangles halt auch irgendwie Sinn, dass das halt nicht nur auf dieser einen Ebene ist, sondern halt so ein bisschen tiefer verwoben. Und dann macht das nicht nur visuell Spaß, sondern auch inhaltlich. Und das finde ich, stimme ich dir komplett zu, ist hier komplett gegeben. Macht Spaß zu gucken, ist rund. Ende könnte man jetzt drüber streiten. Kann man, glaube ich, gut drüber sprechen, wie man das fand. Aber es wäre ja auch, glaube ich, langweilig, wenn es nichts zum drüber reden gäbe.
Exakt.
Und deshalb würde ich sagen, wenn ihr ins Kino geht und euch Challengers anschaut, kann man sich ja mal überlegen, wie ihr das Ende fandet und was ihr dazu sagt und was ihr denkt. Und da kann man sich dann natürlich ganz fantastisch drüber unterhalten.
Dem ist nichts weiter hinzuzufügen.
Oder? Gut. Und ich würde sagen, wenn es von deiner Seite nichts mehr gibt.
Nee, ich glaube, dass, obwohl das allerletzte, was ich noch dazu sagen möchte, Zendaya quasi tritt dem Spider-Man-Club bei an Schauspielerinnen, die Spider-Mans Love Interest waren und danach einen Tennisfilm gemacht haben. Kirsten Dunst, Emma Stone,
ja,
Zendaya jetzt auch. Das hat man jetzt ein paar Mal gesehen, deswegen das wollte ich noch einmal erwähnt haben.
Also
sie fand es lustig, Zendaya, als sie das gehört
ja,
hat.
Ja, natürlich, aber ich würde jetzt auch sagen, mittlerweile Zendaya und alle anderen sind dieser Spider-Man-Rolle halt sehr schnell entwachsen.
Das habe ich ja auch gar nicht behauptet.
Nein, deshalb, aber das nimmt das jetzt so ein bisschen wieder runter.
Nee, das ist einfach nur ganz lustig.
Am Rande erwähnt. Okay.
Fun Fact.
Gut, also wir würden unabhängig davon so oder so alle, die Lust haben und auch die keine Lust haben, empfehlen, mal wieder
ins Kino zu gehen. Die keine Lust haben, ab ins Kino.
Ansonsten wird er wahrscheinlich auch demnächst auf den Streaming-Plattformen erscheinen. Amazon wahrscheinlich.
Das geht ja immer schneller, von daher.
Jetzt halt nicht mehr, mittlerweile nicht mehr die tollste Saison, um ins Kino zu gehen. Aber
jetzt wird's warm.
Wenn es doch nochmal regnet, go for it.
Auf jeden Fall. Go for it. Challengers. Genau. Große Leinwand. Der Silver Screen.
Yes. Und jetzt im Kino. Wir gehen auch wieder ins Kino jetzt, ne?
Ja, wir gucken jetzt Fall Guy.
Oh, das wär's.
Würde ich getippt haben.
Das wär's.
Let's go.
Bye.
Bye.